Jawohl, also erstmal schön, dass ihr alle da seid, dass wir heute den Abend gemeinsam verbringen und über ein richtig spannendes Thema gemeinsam sprechen können. Bevor ich loslege mit dem Vortrag, wird der Laura noch was sagen zur Unternehmerinitiative. Wir stehen zusammen, zur aktuellen Situation, was wir die letzten Monate alles gemacht haben, was in der nächsten Zeit ansteht, welche Veranstaltungen es sonst noch gibt, was wir auch vorantreiben wollen, wofür wir stehen. Und dann werde ich weitermachen mit dem Vortrag zum Thema Reduzierung der Steuerlast und Vermögenssicherung. Im Anschluss an die Veranstaltung, nachdem wir noch die Fragerunde gemacht haben, wird es auch noch was zu essen geben. Das um 19 Uhr gibt es ungefähr, oder? Okay, gut. Aber erstmal vielen herzlichen Dank, Andreas, dass wir hier sein können in der wunderschönen Location. Genau, dann würde ich jetzt erstmal Lauren abgeben. Lauren, schieß los. Und dann.
So, genau. Erstmal herzlich willkommen zum Themenforum heute von Wir stehen zusammen zum Thema Reduzierung der Steuerlast und Vermögenssicherung. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Aber sehr schön, dass so viele Leute da sind. Also wir haben mit der Initiative Wir stehen zusammen in Zukunft einiges geplant. Wir wollen einerseits größere Veranstaltungen machen mit Persönlichkeiten wie dem Dr. Markus Kral, dem Professor Otte oder auch dem Dr. Spitzbart, um da eben auf sozialpolitischer Ebene für Informationsfluss zu sorgen und aber auch um den Blick zu weiten. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch Veranstaltungen wie heute machen, eher im kleineren Kreise, um eben in die Tiefe gehen zu können und eben auch Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können. Wir haben in unseren zahlreichen Gesprächen mit den Unternehmern, da können Sie mir glauben, es sind wirklich viele am Tag, da haben sich 5 bis 6 Hauptthemen ergeben, die zu den Schmerzpunkten bei den Unternehmern gehören oder wo es im Moment eben vor allem drückt. Und genau zu diesen Themen wollen wir eben in Zukunft auch im Rahmen der Unternehmerinitiative Wir stehen zusammen Veranstaltungen machen, um eben da helfen zu können, wo sich der Einzelne eben alleine nicht helfen kann. Und das werden wir auch weiterhin fortführen, damit wir da unseren Mitzeichen oder unseren Unternehmern eben die Möglichkeit bieten können, im ersten Schritt sich selbst stärken zu können und im nächsten Schritt dann eben aber auch andere schützen zu können und stärken zu können. Wie? Naja, indem wir das, was wir hören, umsetzen und eben auch zu den Veranstaltungen dann immer mehr Leute mitbringen, damit wir als Initiative wachsen können und auch immer mehr werden. Unser Ziel ist es einfach, eine lebende Gemeinschaft zu bilden und da eben darauf zu achten, dass wir uns gegenseitig helfen, indem wir untereinander Geschäfte machen, uns gegenseitig unterstützen, aber auch einfach für Aufklärung sorgen in den 4 Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Finanzen und Wirtschaften. Vor allem ist es aber auch ein großes Ziel von uns, eine Lobby für die kleinen mittelständischen Unternehmer zu etablieren, weil wir, der Mittelstand, wir tragen die ganze Last Deutschlands eigentlich auf unserem Rücken, aber haben keinen, der geschlossen für uns einsteht und eben unsere Interessen vertritt. Und genau das muss sich eben ändern. Um nochmal auf die Veranstaltungen zu sprechen zu kommen, wie schon gesagt, wir haben in Zukunft auch weitere Veranstaltungen geplant und wir werden auch alle Einladungen zu den Veranstaltungen über unseren Telegram-Kanal und über unseren Newsletter, den wir immer postalisch über die Post eben, nicht über die Post, über die elektronische Post versenden, da werden wir die Einladung immer weiter verbreiten.
Vielleicht eine kurze Frage, wer hat denn den Newsletter schon abonniert? Nur nochmal so Handzeichen.
Gestern.
Okay. Genau, da gab es auch in letzter Zeit eine Problematik, dass den einige nicht erhalten haben. Da einfach später dann auf mich zukommen, dann kann ich ihnen da einen Link zusenden. Dann halten sie in Zukunft den Newsletter auch wieder und sind auf dem Laufenden zu den Veranstaltungen. Genau, wir haben da einige Veranstaltungen geplant und werden es eben auch weiter über Newsletter verbreiten. Aber Ihre Aufgabe als Mitzeichner ist es da eben dann, diese Informationen zu teilen und eben weitere Menschen zu den Veranstaltungen mitzubringen. Denn wir sind nur so stark, wie es unsere Initiative ist. Und die setzt sich eben zusammen aus der Qualität der einzelnen Mitzeichner und eben vor allem auch aus der Quantität. Für die innere Sicherheit, für die sorgen wir mit Unterstützung, Zusammenhalt und eben auch den Veranstaltungen wie heute. Aber für die Masse, da ist eben jeder Einzelne hier im Raum verantwortlich, damit wir da immer weiter wachsen können. Bevor ich dann jetzt auch an Tobias Mitter abgebe, der dann eben Ihnen was zum Thema Reduzierung und Steuerlast erzählen wird, weshalb Sie auch heute da sind, eine kurze Bitte noch. Wir haben, natürlich waren an der Veranstaltung heute auch eine oder zahlreiche Personen beteiligt an der Organisation. Und deswegen da eben die Bitte, dann am Ende noch einen kleinen Betrag zu spenden, beziehungsweise den Betrag zu spenden, den eben die Veranstaltung in ihren Augen, den Wert, den die Veranstaltung in ihren Augen eben hatte, damit wir in Zukunft eben auch weiterhin diese Veranstaltungen dann realisieren können. Genau, dann gebe ich eigentlich auch schon an Tobias ab. Zuvor will ich dann ganz kurz noch auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen. Die wird am 29.11. stattfinden in Rosenheim im Ballhaus. Da haben wir den Dr. Spitzbart für einen Vortrag gewinnen können zum Thema Präventivmedizin. Da haben wir die Einladung auch schon über Newsletter versendet. Wenn Sie da noch teilnehmen wollen, dann einfach kurz eine Anmeldung an unsere E-Mail-Adresse schicken und dann können Sie am 29. da eben gerne dran teilnehmen. Dann darf jetzt der Tobias sprechen.
Vielleicht noch eine Frage, wer ist denn schon angemeldet für den Dr. Spitzbart? Ach, noch nicht so viele. Und wer kennt den Herrn Dr. Spitzbart?
Ja.
Schon ein bisschen mehr. Okay. Also wir haben noch ungefähr 50 bis 60 Plätze. Auf 370 Plätze ist das Ballhaus begrenzt. Also noch kann man sich anmelden und kann auch kommen. Es wird bestimmt eine super Veranstaltung. Gut, dann noch eine weitere Frage. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich trage so ein wunderbares weißes Band. Wer hat denn hier so ein weißes Band?
Zu Hause.
Zu Hause ist gut. Okay. Genau, das Band ist ja in der Corona-Zeit im Grunde ins Leben gerufen worden. Da hinten ist auch ein kleiner Zettel, ein Beipackzettel, damit man weiß, für was das ist. Im Grunde geht es darum, dass wir als Unternehmer gesagt haben, wir wollen ein Erkennungsmerkmal für kleine mittelständische Unternehmer. Es geht um Freiheit, es geht um Marktwirtschaft, es geht um Zusammenhalt. Und es ist schön, wenn man irgendwo unterwegs ist, ja, irgendwo beim Essen zum Beispiel, und man vielleicht oft das Gefühl hat, ja, irgendwie fühle ich mich ganz allein in der ganzen Situation, dass man trotzdem sieht, dass es darüber hinaus auch noch andere Personen gibt, die gleich denken, mit denen man sich vielleicht auch mal austauschen kann. Also ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, die Situation, das ist wirklich toll, wenn man irgendwo ist in einem Restaurant und da sieht man da jemanden, dann hat man gleich eine Verbindung und kann mit dem auch mal sprechen. Also gerne Mitglied da hinten. Keine Angst, ihr könnt auch mehr wie ein Band mitnehmen. Wir haben nämlich, glaube ich, 1000 Stück bestellt. Also wir müssen die ordentlich verteilen, deswegen bitte Bänder mitnehmen, Zettel mitnehmen und mit anderen Menschen teilen. Gut, dann, bevor wir einsteigen, noch eine Frage. Wer ist denn von euch in der Rechtsform Einzelunternehmen tätig? Okay, haben wir GmbHs auch da? Gut. GmbH und Co. KG? Gut. Okay, gut. Passt nur, damit ich einen Überblick habe. Ja, Sie sehen es hier schon. Das, über das wir, was, über das wir heute sprechen werden, ist sozusagen die aktuelle Rechtslage. Das kann sich natürlich in Zukunft verändern, aber das, was wir gemeinsam durchgehen werden, ist die aktuelle Rechtslage. Ich persönlich bin kein Steuerberater, sage ich gleich am Anfang, muss ich aber auch nicht sein, um über diese Themen sprechen zu können, vor allem, weil es sich um Themen handelt, wo der Steuerberater für gewöhnlich nicht seinen Schwerpunkt drin hat. Was wir ganz oft sehen in den Gesprächen auch mit den Unternehmern ist, dass gerade die kleinen mittelständischen Unternehmer im Grunde zu viele Steuern zahlen. Also wer hat das Gefühl von Ihnen, dass er zu viele Steuern zahlt? Okay, gut. Jetzt sind wir in einem Boot.
Das ist eine falsche Frage. Also überhaupt Steuern zahlen.
Ja, genau. Ja.
Das ist riesig. Wir zahlen ja keine Steuern, sondern wir haben eine Abgabenordnung. Das heißt, wir geben es zu ab.
Ja.
Nicht zu Steuern. Aber
das stimmt. Auf jeden Fall ist die Situation in Deutschland so im Moment, dass es gerade für die kleinen mittelständischen Unternehmer immer eher noch mehr wird, das was sie insgesamt an Abgabenlast haben. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, vielleicht hat man den Spruch schon mal gehört von seinem Steuerberater, ich zumindest ja, der dann sagt, ja gut, brauchst dich ja nicht aufregen, wer viel verdient, der darf auch viel Steuern zahlen. Hat den Spruch schon mal der ein oder andere gehört?
Ja.
Und tatsächlich ist die Aussage einfach nicht richtig. Weil wenn man uns mal anschaut, wer in Deutschland richtig viel Geld verdient, da sprechen wir von den großen Konzernen und den richtig großen Familien, da sind es eigentlich die Gruppen, die fast gar keine Steuern zahlen. Also man muss sagen, BMW beispielsweise hat einen Durchschnittssteuersatz von 1,8% und ich vergleiche den mit dem von einem kleinen mittelständischen Unternehmer, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und der Punkt ist aber, dass im Grunde die Gesetze, die es in Deutschland gibt, jedem Unternehmer zustehen. Das heißt, auch das, was die großen Konzerne machen, können theoretisch auch wir als kleine mittelständische Unternehmer machen. Die Problematik darin ist immer nur das, dass gerade wir ja wahnsinnig viel zu tun haben als Selbstständige oder als Unternehmer und uns in diese Thematik ja nicht so tief reinarbeiten können. Das heißt, die großen Konzerne, die haben dafür komplette Abteilungen, die diese Themen übernehmen, die sich nur um dieses Thema kümmern. Aber wir können das ja nicht nebenbei noch machen. Das heißt, was tun wir? Wir haben unseren Steuerberater, zu dem gehen wir und sprechen dieses Thema auch an. Und in den meisten Fällen ist es aber so, dass es sich bei dem Steuerberater eben um einen operativen Steuerberater handelt. Das heißt, der hat seinen Fokus darauf oder den Schwerpunkt darauf, erstmal zu schauen, dass es mit den steuerlichen Dingen ordentlich abgewickelt wird und dass wir keinen Ärger mit dem Finanzamt bekommen. Das ist grundsätzlich auch gut, weil diese Aufgabe muss auch jemand übernehmen. Aber die Problematik ist eben, wenn man den auf Themen anspricht, ja, was kann ich denn vielleicht noch tun, um meine Steuerlast zu senken, welche Möglichkeiten gibt es noch, meistens nicht so viel rauskommt. Und das liegt auch ein bisschen im System tatsächlich. Also es ist ein Systemproblem, was wir da haben. Warum? Naja, weil gerade die Steuerberater in den letzten Jahren auch immer wieder mit Aufgaben zugeschüttet worden sind, die im Grunde dazu führen, dass sie gar nicht mehr klar denken können. Also zumindest unser Steuerberater ist auch so, wenn man den auf irgendwas anspricht, der sagt, er ist eigentlich bis zur Kante hinzu mit Arbeit und muss schauen, dass er das irgendwie vom Tisch runterkriegt. Und wenn man dann noch sagt, jetzt werden wir irgendwie gestalterisch tätig und überlegen uns dann noch irgendwas, was wir tun könnten, macht bei den meisten aus, was es kapazitätstechnisch einfach nicht hinkriegen. Und das ist wahrscheinlich ja, zum großen Teil auch gewollt so. Dazu muss man auch sagen, diese Prüfung zum Steuerberater wird letzten Endes vom Finanzamt gestellt. Also es ist eine Prüfung, die vom Finanzamt kommt. Das heißt, dort werden natürlich in erster Linie auch Dinge abgefragt, die für eine gute Zusammenarbeit notwendig sind, damit es einfach ordentlich funktioniert, das System. So, das heißt, wenn wir über Themen sprechen wollen wie heute, ist es sinnvoll, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und was ich heute mit euch machen will, ist, dass wir ein, zwei Punkte rausgreifen, was man tun kann in Deutschland, was die Gesetzeslage hergibt. Das ist bei weitem nicht alles, aber das würde sonst den Rahmen sprengen. Und ich will euch einfach die Möglichkeit geben, zu schauen, dass man die Steuern nicht mehr als Belastung als solches sieht, wo man sagt, ich bin Opfer davon und ich kann nichts tun, sondern es gibt tatsächlich in Deutschland unglaublich viele Steuergesetze. Also kein Land der Welt hat so viele steuerliche Richtlinien und Regeln wie wir. Das heißt aber auch, dass wir die alle nutzen dürfen. Und ein bisschen was will ich heute damit euch zeigen. So. Im Großen und Ganzen ist es so, dass wir in Deutschland zwei verschiedene Steuersysteme haben.
Ja. Gibt es hier eine Handout oder so, oder sind wir auf eigene Notizen?
Ich kann das gerne im Nachhinein durchschicken. Also wenn ihr die E-Mail-Adresse vorne angibt, dann schicke ich die Folien gerne durch. So, im Grunde ist es in Deutschland so, wir haben zwei Steuersysteme. Wir haben die linke Seite, das ist die, ich stelle mich mal hier rüber, dann geht die nicht im Weg, oder? Das ist besser so? Okay. Wir haben die linke Seite, das ist die Seite der Einkommensteuer und die zeichnet sich dadurch aus, dass wir erstmal bis zu ein bisschen mehr wie 10.000 Euro einen Steuerfreibetrag haben. Das heißt, bis dahin zahlen wir tatsächlich 0 Euro Steuern. So, das ist super, das ist toll, aber die Problematik ist, dass wir natürlich in den meisten Fällen von 10.000 Euro im Jahr nicht leben können. Das heißt, was passiert dann? Dann beginnt die Progression und ab ein bisschen mehr wie 55.000 Euro zahlen wir auf jeden weiteren Euro, den wir verdienen, 42% Einkommensteuer. Und das ist natürlich richtig viel, wenn ich mir überlege, dass ich ein Vermögen aufbauen will oder was wir später auf die Seite bringen will und ich aber fast die Hälfte einfach meine Einkommensteuer zahle, ist es einfach ein Riesenbatzen tatsächlich, der da schon wegfließt. Dann gibt es noch die höhere Stufe mit der Reichensteuer, sogenannte Reichensteuer mit 45%. Genau, das ist die linke Seite. Auf der rechten Seite sehen wir schon, das ist anders angeordnet und das ist die Seite der Körperschaftsteuer. Was bedeutet das? Wir haben recht sogenannte Steuerflatrate. Das heißt, egal ob ich 10.000 Euro, 50.000 Euro, 150.000 Euro oder 100 Millionen Gewinn habe, ich zahle 15% Körperschaftsteuer und nochmal ungefähr 15%, je nachdem, wo das Gewerbe ist, Gewerbesteuer. So, GmbH beispielsweise hat Kraft ihrer Rechtsform, ist es gewerbetreibendes Organ. Deswegen hat die 15% Körperschaftsteuer und ungefähr 15% Gewerbesteuer zu zahlen. Die Stiftung auf der anderen Seite ist auch eine Rechtsform, die auf der rechten Seite tätig ist. Die ist aber Kraft ihrer Rechtsform nicht gewerbetreibend, sondern die hat nur 15% Körperschaftsteuer zu zahlen. So, jetzt sagt man, okay, wunderbar, das ist ein Vorteil von 42 auf 30 bzw. 15%, 30% Vorteil oder 66%. Aber wenn ich ja das Geld wieder auf die linke Seite rüberbringe, über Gehalt oder sonstiges, darf ich das Ganze ja nochmal versteuern. Und die Aussage ist vollkommen richtig. Das ist auch so. Deswegen muss man schauen, dass man die linke Seite wirklich nur das verwendet, für was sie da ist, und das steht schon unten, nämlich für das Thema Konsum. Wir hatten da vor einigen Wochen einen Unternehmer, der auch in der GmbH tätig ist und der dann zu seinem Steuerberater gesagt hat, er würde gerne eine Immobilie kaufen als Kapitalanlage. Was hat der gute Herr gemacht? Der hat sich aus der GmbH eine Tantieme auszahlen lassen, hat auf die Tantieme 130.000 Euro Steuern gezahlt und hat dann aus dem versteuerten Geld eine Immobilie gekauft auf der linken Seite. So, das ist nicht der beste Weg, wie ich sowas tun kann. Also, das kann man auch anders machen. Und wie man sowas machen kann, da will ich heute mit euch drauf eingehen. Gut, das Ziel ist es also, nicht zu sagen, die linke Seite ist schlecht, die machen wir gar nicht mehr, sondern wir verwenden nur die rechte. Nee, das Ziel ist es, beide Seiten miteinander zu verbinden und zu sagen, die linke Seite nutze ich ihre Vorteile aus mit den Freibeträgen und die rechte Seite auch, sodass ich insgesamt eine tatsächliche Steuerstrategie habe. So, jetzt ist es so, dass auf der linken Seite nicht nur Arbeitnehmer versteuern, sondern wir haben in Deutschland auch einige Unternehmer, die beispielsweise in der KG, GbR, OHG, Partnergesellschaft, GmbH und KKG oder auch im Einzelunternehmen tätig sind, was letzten Endes alles transparente Rechtsformen sind. Das heißt, alle Unternehmer, die in diesen, Rechtsformen arbeiten oder tätig sind, versteuern ja am Ende des Tages über ihre Einkommensteuer. Und das führt natürlich schnell dazu, dass ich bei 42 bzw. auf 45% Steuerbelastung lande. Was haben wir auf der rechten Seite? Wir haben neben der GmbH noch die Genossenschaften, die Aktiengesellschaften und die Stiftungen. Und gerade die Stiftung ist eine Rechtsform, die, sag ich mal, recht stiefmütterlich in Deutschland betrachtet wird, beziehungsweise wo viele den Glaubenssatz haben, ja, das ist was für die Superreichen, für die Aldis und Bertelsmanns und Co.s unter uns. Oder ja, man denkt auch, das ist ein Thema Gemeinnützigkeit, Steuerfreiheit ohne Gewinnorientierung. Ja, wer hat denn solche Gedanken oder wer hat so ein Bild von Stiftungen? Niemand.
Nur das Bild aus der Stiftung, dass du eigentlich nichts rauskriegst.
Okay, schauen wir mal, ob das ist. Okay. Gut, auf jeden Fall ist die Stiftung eine Rechtsform, wie jeder andere auch. Kann man verwenden, da muss ich nicht Multimillionär dafür sein, sondern ich kann die auch als kleiner mittelständischer Unternehmer für mich nutzen. Wie genau, da kommen wir später noch drauf. Aber für uns erstmal zu wissen, auf der linken Seite gibt es auch einige Unternehmer, die ganz normal über die Einkommensteuer versteuern und auf der rechten Seite, wie gesagt, einige Rechtsformen, die über die Körperschaftssteuer versteuern. So, was ist das Ziel? Das Ziel ist es, durch die clevere Kombination von beiden Seiten einen Steuersatz von 0 bis 20 statt 42 bis 45% zu kriegen. Es geht tatsächlich 0%. Ich weiß nicht, ob er da heute dazu kommt, vielleicht kann ich das Beispiel zum Schluss dann noch sagen. Wie mache ich das Ganze? Im Grunde steht es hier. Die Lösung liegt darin, dass ich eine Trennung vornehme zwischen Mensch, Vermögen und Geschäft. Was bedeutet das? In den allermeisten Fällen ist es so, dass wir ein operatives Geschäft haben. Das kann eine GmbH sein, das kann eine GbR sein oder welche Rechtsform auch immer. Und dieses operative Geschäft hat Inhaber oder Gesellschafter. Machen wir es mal mit einem Beispiel von der GmbH. Wir sagen, hier unten ist das operative Geschäft eine GmbH. Und zwei Personen sind zu jeweils 50% beteiligt an der GmbH. Welche Situation haben wir dann? Gerade bei der GmbH ist es ja so, gründet man in aller Regel mitunter auch deswegen, weil man sagt, man hat eine Haftungsbeschränkung da drin. Aber da ist auch die Situation so, in dem Moment, wo ich das operative Geschäft als GmbH weitertreibe und Gewinne erwirtschafte und das Geschäft gut läuft, komme ich irgendwann in die Situation, dass ich auch bei der GmbH diese Haftungsbeschränkung eigentlich gar nicht mehr wirklich habe. Warum? Naja, weil ich ja nicht nur mit dem Stammkapital von 25.000 Euro hafte, sondern ich hafte ja mit dem gesamten Betriebsvermögen. Wir hatten da auch letztens eine Veranstaltung, da war auch ein Unternehmer mit dabei, der die in der dritten Generation geführt hat, die GmbH, war dann auch sehr stolz darauf, weil er gesagt hat, ja, es ist alles eigenfinanziert, also nur Eigenkapital sozusagen drin, privat haben sie fast nichts, sondern das Vermögen ist in der haftungsbeschränkten GmbH. Und das ist einfach nicht richtig. Sondern ich habe tatsächlich bei der GmbH auch irgendwann die Problematik, dass ich mir überlegen muss, schütte ich die Gewinne aus, also bringe ich sie auf meine private Ebene, dann zahle ich ja mal 25% Kapitalertragssteuer, wenn ich es über die Ausschüttung mache, oder halte ich das im operativen Geschäft drin. Und dann habe ich aber die Thematik, dass ich Betriebsvermögen aufbaue, was letzten Endes dazu führt, dass ich diese Haftungsbeschränkung nicht mehr wirklich habe. Das heißt, auch bei der GmbH muss ich mir überlegen, wie ich das in Zukunft gestalten kann. Die gleiche Thematik habe ich, nicht nur beim Gewinn, also wenn ich jetzt einen Gewinn von 100.000 Euro habe, dass ich den entweder in der GmbH lasse, also mit Nichtsteuern zahle, aber Betriebsvermögen aufbaue oder ausschütte, aber dann 25% Kapitalertragsteuer zahle. Die gleiche Thematik habe ich auch beim Verkauf. Wenn ich sage, ich will meine GmbH verkaufen, wird das ganz einfach gerechnet. Es wird hergegangen, wird geschaut, was ist sozusagen die Anschaffungskosten gewesen. Das war in den meisten Fällen Stammkapital von 25.000 Euro. Und dann wird geschaut, was ist der Verkaufserlös gewesen. Das wird gegengerechnet und dann habe ich einen Gewinn, den ich zu versteuern habe. So, bei anderen Rechtsformen ist es auch so. Wir hatten auch die Thematik mal mit einem Apotheker, der seine Apotheke verkauft hat. Der hat die für 2,5 Millionen Euro verkauft und hat 750.000 Euro Steuern aufgezahlt. Und das ist natürlich was, wo man sich dann doch ernsthaft überlegt, ob das wirklich Sinn macht, das überhaupt zu verkaufen oder ob ich es einfach weiterführe. Oft hört man ja von den Steuerberatern auch, bloß nicht auflösen, bloß nicht anfassen, einfach weiterführen, auch wenn nicht mehr viel ist, damit man auch beispielsweise stillen Reserven nicht aufdeckt. Und das heißt, gerade das Thema, auch der Verkauf, ist was, wo man sich wirklich ernsthaft überlegen muss, wie ich das gestalte, damit ich da nicht ein Viertel bzw. in anderen Rechtsformen auch mehr an Steuern zahle.
Das war aber eine andere Möglichkeit auch gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, pass uns auf, können wir das mit Naturalien machen, die Apotheke verkaufen, und hätte ans Finanzamt zum Beispiel die Antibabypille gegeben für 750.000 Euro. Dann taten sie die nicht fortpflanzen.
Das können wir das nächste Mal zusammen machen. Okay, welche Alternative gibt es dazu? Im Grunde ist eine Möglichkeit, was man tun kann, dass man, wie gesagt, am Anfang eine Trennung vornimmt zwischen Mensch, Vermögen und Geschäft. Was bedeutet das? Man baut sozusagen eine Ebene ein und das Ganze nennt sich Holding. Begriff Holding haben bestimmt die meisten schon mal gehört, oder? Ja? Okay. Holding ist an sich erstmal keine Rechtsform, sondern Holding bedeutet einfach nur Dachorganisation. Das kann eine GmbH sein, ist es in vielen Fällen auch, das kann auch eine Stiftung sein oder eine andere Rechtsform. Es bedeutet einfach nur, dass wir eine Dachorganisation einbauen, die sozusagen die Anteile an dem operativen Geschäft hält. Und wir als Personen sind eins übergeordnet. So, was passiert dadurch, wenn ich das tue? In dem Moment, wo das operative Geschäft, was in unserem Beispiel jetzt eine GmbH war oder ist, nicht mehr von mir gehalten wird als Privatperson, sondern von meiner Holding, und ich gehe nochmal zu dem Beispiel zurück mit dem Gewinn von 100.000 Euro, wenn ich jetzt diese 100.000 Euro nicht in dem operativen Geschäft belasse, sondern sage, ich will die rauskriegen, aus Haftungsgründen beispielsweise, und ich schiebe die in die Holding hoch, habe ich auf diese Ausschüttung von 100.000 Euro einen Freibetrag von 95%. Das heißt, auf 100.000 Euro müsste ich 5% versteuern, wären in dem Beispiel 5.000 Euro. Welche Steuer muss ich zahlen? Ja, bei der GmbH sind es 30%, sind 1.500 Euro, die ich sozusagen auf die Gewinnverlagerung aus dem operativen Geschäft raus in die GmbH zahlen muss. Bei der Stiftung ist es noch ein bisschen anders. Die Stiftung hat auch den Freibetrag von 95%, hat aber nur 15% Körperschaftssteuer zu zahlen. Das heißt, in dem Fall würde die Stiftung 750 Euro Steuern zahlen auf die Ausschüttung. Ist auch nicht ganz richtig, weil die Stiftung hat einen Freibetrag von 5.000 Euro. Das heißt, in dem Fall würde die 0 Euro Steuern zahlen. Was habe ich dadurch geschaffen? Im Grunde habe ich es dadurch geschafft, dass ich eine Möglichkeit habe, um ein operatives Geschäft schlank zu halten. Ich die Gewinne sozusagen aus dem operativen Geschäft rausbringe in eine andere Ebene und das fast steuerfrei tun kann.
Ja. Aber dieses Rausbringen bedeutet ja, ich mache mit der Holding einen Gewinnabführungsvertrag.
Ja.
So, wenn ich Gewinnabführungsvertrag in der Holding mache, kann ich ja vom Prinzip nur dann steuerlich davon profitieren, wenn ich daraus keinen Namen mache. Ne, oder auch kein gesellschaftliches Rechnungskonto habe.
Da kommen wir noch dazu, ja. Genau. So, im Grunde habe ich das Vermögen dort reingebracht. Die große Frage ist natürlich, wie komme ich dann ran? Weil es bringt mir nichts, wenn ich das dort reinbringe und dann keine Möglichkeiten habe, an das Geld wieder ranzukommen. Bevor wir darauf eingehen, will ich noch kurz ein bisschen Unterschiede herausarbeiten zwischen einer GmbH als Holding und einer Stiftung. GmbH wird oft verwendet, hat auch viele Vorteile. Was ist der Unterschied zur Stiftung? Ein Unterschied ist, eine GmbH, jeder, der eine GmbH hat, weiß es, hat bestimmte Verwaltungskosten. Ich muss bilanzieren, ich muss einen Jahresabschluss machen, das kostet einfach ein bisschen was. Wie ist es bei der Stiftung geregelt? Eine Stiftung macht eine Einnahmeausgabenüberschussrechnung. Das heißt, es ist einfach vom Verwaltungsaufwand her schlanker.
Ich habe auch vom Finanzamt ganz genau geschaut. Das muss man schon auch gleich
machen. Natürlich, klar, natürlich. Also von ja.
So einfach ist das nicht.
Klar, natürlich, das gehört dazu, das stimmt. Aber so vom Verwaltungsaufwand her ist es schlanker wie die, ist es schlanker wie die GmbH. Was ist ein weiterer Unterschied? Ja, die GmbH, die hat Anteilseigner, wir sehen es hier, mit jeweils 50%. Das bedeutet aber auch, wenn ich sage, ich will beispielsweise meine Familienmitglieder, meine Kinder etc. an der GmbH beteiligen, weil ich sage, sie sollen auch beispielsweise von Ausschüttungen profitieren können, habe ich immer die Thematik, dass ich sie tatsächlich an der GmbH beteiligen muss. Das bedeutet, sie kriegen beispielsweise 10% oder 15% von der GmbH Anteile und dann könnte ich an die Kinder Ausschüttungen vornehmen. Die Problematik dabei ist aber, wenn ich das tue, komme ich nicht drum herum, dass ich an die anderen Anteilseigner auch ausschütte. Also wenn ich ausschütte, dann schütte ich gesamt aus. Ich kann nicht sagen, ich schütte an meine Kinder jeweils 10% aus und an mich nicht. Das funktioniert nicht. Wie ist das bei der Stiftung? Bei der Stiftung gibt es keine Anteilseigner. Eine Stiftung als solches hat keine Anteilseigner. Warum? Die Stiftung gehört sich selbst und wird im Grunde dadurch geregelt, dass es eine Satzung gibt. In dieser Satzung wird der Zweck der Stiftung bestimmt. Und wenn ich in dieser Satzung reinschaue, das ist mal ganz salopp gesagt, ja?
Da muss man auch gleich mal trennen zwischen der Familienstiftung und der gemeinnützigen
Stiftung. Da wollte ich gerade dazu kommen. Genau. Wenn ich in dieser Satzung festlege, jetzt ganz salopp gesagt, der Grund der Stiftung, der Zweck der Stiftung ist es, die Allgemeinheit im Bereich der Bildung zu unterstützen, dann spricht man allgemein gesagt von einer gemeinnützigen Stiftung. Ganz salopp gesagt. Wenn ich aber im Stiftungszweck festlege, dass es der Zweck ist, die Familie und deren Nachfahren zu unterstützen, dann spricht man allgemein von einer Familienstiftung. So, wo liegt der Unterschied drin? Gemeinnützige Stiftung wird steuerlich nochmal ganz anders betrachtet wie die Familienstiftung. Will ich auch heute gar nicht so tief drauf eingehen. Mir geht es eher um das Thema Familienstiftung heute. Aber in dem Moment, wo ich meine Stiftung als Familienstiftung deklariere und das auch anerkannt worden ist, sind die begünstigten Personen der Familienstiftung letzten Endes alle Familienmitglieder. Wenn ich jetzt das Vermögen in die Stiftung reingebracht habe und dann auf Ebene der Stiftung sage, ich will Ausschüttungen vornehmen, dann kann ich an meine Kinder ausschütten, ohne dass ich an mich ausschütte. Das heißt, es gibt dort keine Anteilseigner, keine prozentuale Verteilung und dementsprechend kann ich auch an einzelne Personengruppen ausschütten, obwohl ich an andere Personengruppen nicht ausschütte. Das kann ich bei der GmbH nicht machen. Wo ist noch ein Unterschied? Die GmbH als Holding hat Betriebsvermögen. Das heißt, das Vermögen, was ich dort reinbringe, auch später, wenn ich sage, ich mache über Darlehensverträge, Immobilienverkäufe etc., da kommen wir auch noch dazu, habe ich trotzdem immer in der GmbH Betriebsvermögen. Das heißt, wenn ich später diese Werte wieder verkaufen wollen würde, wie zum Beispiel eine Immobilie, komme ich nicht drum herum, dass ich Steuern zahle. Die Stiftung als solches, die hat Privatvermögen. Die wird im Grunde wie eine Privatperson gesehen und versteuert hat, also hat da auch diese Freibeträge beispielsweise beim Immobilienverkauf nach 10 Jahren. Gut, jetzt zu der großen Frage, wie ich an Geld komme. Das ist noch ein Beispiel. Vielleicht noch ein Punkt mit dem operativen Geschäft. Ich hatte es vorher angesprochen gehabt mit dem Verkauf. Wenn ich mein operatives Geschäft verkaufe und das ist in der Stiftung drin oder auch in der GmbH, habe ich auch bei der Stiftung oder bei der GmbH die 95% frei. Das heißt, 5% versteuere ich mit 15% bzw. 30%. Ein großer Unterschied, den hätte ich was vergessen, ich springe nochmal kurz zurück. So, ist der folgende. In dem Moment, wo ich Vermögen in eine Stiftung einbringe, gehört es mir faktisch nicht mehr. Das ist auch oft das, was die Steuerberater sagen. Die sagen, ja, Stiftung hat einige Vorteile, aber in dem Moment, wo ich Vermögen in eine Stiftung einbringe, gehört es mir nicht mehr. Das ist dann tatsächlich Stiftungsvermögen und das hat mit meiner Person nichts mehr zu tun. Der Punkt kann in einigen Situationen aber auch zum Vorteil werden. Gerade wenn ich zum Beispiel sage, ich will das Land verlassen, hätte ich mit einer Kapitalgesellschaft unten und ich habe die Anteile daran, immer die Thematik mit der Rechtsbesteuerung. Weiß nicht, wer hat davon schon mal was gehört? Okay, genau, das heißt, mit einer Stiftungslösung könnte ich dieses Thema umgehen. Warum? Naja, wenn ich das Land verlasse und die Stiftung trotzdem hier ist, ändert sich da steuerlich nichts. Deswegen ist es auch, was die Wegzugsbesteuerung angeht, ein neutraler Prozess.
Ja. Bei der Familienstiftung, was ist, wenn sich an der familiären Situation was ändert?
Grundsätzlich ist es, also gerade bei der Stiftung, es hört sich so leicht an, was ich jetzt sage, aber bei der Stiftung ist es wirklich so, das Herzstück dieser Stiftung ist die Satzung. Und da muss wirklich viel Arbeit reinfließen, es braucht auch Zeit, also eine Stiftungsgründung dauert schon so bis zu einem Jahr. Das ist nichts, was man so nebenbei macht, also das muss ich schon dazu sagen. Und das sollte man auch wirklich nur mit Personen machen oder mit Kanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, weil da kann man viel falsch machen. Aber wenn ich das so formuliere, dass ich diese Konstellation sozusagen berücksichtigen kann, dann kann sich auch die Familiensituation verändern. Ich muss wirklich klar definieren, wen will ich mit einbeziehen und wer soll beispielsweise draußen sein, aber das ist tatsächlich eine Formulierungssache in der Satzung.
Aber wenn ich jetzt sage, ich mache eine Familienstiftung, ja, ja. Was ist die Situation mit meiner jetzigen Familie, Frau, ja. Bruder, schlag mich tot, ich die Stiftung gründen.
Ja. Ja.
Und irgendwann sagt man sich, ja, man möchte jetzt Mobiliar austauschen, ne, und die Person sieht eben nicht mehr, ne,
ja.
in diesem Gründungsgremium vorhanden. Ja,
ja.
Und treten aus diesem Gremium aus. Was passiert
ja.
dann?
Im Grunde ist es ja so, der Vorstand von dieser Stiftung bestimmt sozusagen, was in der Stiftung passiert. Also im Grunde, wenn ich eine Stiftung gründen will, was brauche ich? Ich brauche eine Satzung, ich brauche einen Vorstand, ich brauche ein Grundstücksvermögen, ich brauche irgendwo einen Sitz dieser Stiftung. So, der Vorstand hat in der Sitzung, er hat in der Stiftung das Sagen. Meistens ist es so, dass der Vorstand auch die Person ist, die damals gestiftet hat, also die das Ganze ins Leben gerufen hat. Und dann hat der Vorstand sozusagen die Möglichkeit zu sagen, wer was bekommt und was nicht. Wenn ich eine Person habe, die trotzdem zum begünstigten Kreis dazugehört und ich aber als Vorstand definiere, dass die jetzt nichts kriegt, weil ich kann ja ausschütten, an wen ich will beispielsweise, na, dann kriegt sie halt nichts. Das, so müsste das dann gelöst werden. Genau, aber nochmal zu dem Punkt zurück, dass es mir nicht gehört. In dem Moment, wo ich Stifter bin und Vorstand der Stiftung und in der Satzung festgelegt habe, für was diese Stiftung da ist, was der Zweck ist und wer die begünstigten Personen sind, dann kontrolliere ich das zu 100%. Das heißt, mir gehört es zwar nicht, aber ich kontrolliere es zu 100%. Und das ist auch der Punkt, wenn man ja über ausländische Stiftungen beispielsweise spricht, auch eine Liechtensteiner Stiftung zum Beispiel, da habe ich immer die Thematik, eine Liechtensteiner Stiftung kann ich nur dann machen, wenn ich entweder in Liechtenstein wohne oder wenn ich einen Treuhänder habe, der das Vermögen für mich verwaltet in Liechtenstein. Warum? Wenn ich Vorstand meiner Liechtensteiner Stiftung sein will, aber trotzdem hier in wunderschönen Bayern lebe, dann sieht das deutsche Finanzamt das einfach als deutsche Stiftung an. Und dann habe ich diese Vorzüge, die eine Liechtensteiner Stiftung beispielsweise einer deutschen gegenüber hätte, einfach nicht. Das heißt, da muss ich wirklich aufpassen, was ich machen will, beziehungsweise in welche Richtung ich mich entwickeln will, was ich dann sozusagen wähle.
Wie siehst du denn das Dilemma, also wenn man jetzt als Stiftungsvorstand, der aktiv ist, ne, irgendwann erlebt man ja nicht mehr, und es gibt ja das Thema, dass der neue Vorstand das vielleicht nicht in dem eigentlichen Sinne weitermacht, wie man es gehabt hätte. Das ist ja ein echtes Thema, ja. Ne?
Ja, das stimmt.
Das Thema folgender Stiftungsvorstand heißt nicht, dass er in deinem Sinne weitermacht. Ne?
Richtig,
ja. Wie sind da eure Erfahrungen?
Ja, also da kommt es natürlich auch darauf an, was in der Satzung beschrieben ist, was mit dem Vermögen passieren soll, welche Werte auch erhalten werden sollen. Das ist tatsächlich immer ja, ein bisschen Himmel und Hölle zugleich. Auf der einen Seite, umso mehr ich definiere in der Satzung und festlege, umso weniger Freiheit habe ich in der Ausübung der Stiftung, also in dem Stiftungszweck. Auf der anderen Seite, umso weniger ich mache, umso mehr Freiheiten gebe ich, dass die Leute mit den Vermögenswerten machen können, was sie wollen. Das ist natürlich ein Punkt, den muss ich berücksichtigen.
Genau, klar. Deswegen ist ja. Das Dilemma eigentlich.
Das hat, ne? Richtig, das ist genau der Punkt. Was ich natürlich mit einer Stiftung umgehen kann, beziehungsweise lösen kann, ist die Erbschaft grundsätzlich. Das heißt, wenn ich sage, ich habe einige Vermögenswerte, die ich privat halte und ich habe beispielsweise zwei Kinder, dann kommt ja irgendwann die Situation, dass diese Vermögenswerte übergehen müssen an die Kinder. Ich habe natürlich diese Schenkungsfreibeträge. Trink mal kurz einen Schluck. Okay, ich habe natürlich diese Schenkungsfreibeträge, die kann ich auch alle 10 Jahre ausnutzen, aber trotzdem gibt es ja Situationen, wo man sagt, das reicht nicht aus, beziehungsweise ich komme dann in eine Phase, wo ich dann doch Steuern zahlen muss, weil ich nicht mehr lebe und meine Kinder das weiterführen, beziehungsweise bekommen.
Reden Sie jetzt von der gemeinnützigen Stiftung oder von der Familienstiftung?
Familienstiftung, also gerade...
Da haben Sie aber, glaube ich, was vergessen, oder?
Gerade
das mit der fiktiven Erbschaft?
Finde ich noch nicht, alles gut. Ich rede gerade noch über Erbschaft grundsätzlich. Ich rede gerade noch über Erbschaft grundsätzlich. Okay, also Erbschaftsthema ist grundsätzlich so, wenn ich nicht mehr bin, hoffentlich später wie früh, dann tritt die Erbschaft ein, es gibt die Freigrenzen, die werden abgezogen und dann gibt es einen Betrag, der muss versteuert werden, nachdem die Freigrenzen abgezogen worden sind. Dieses Geld, was dann gezahlt werden muss, das muss sofort fließen, das heißt, ob ich dafür Firmenwerte verkaufen muss oder ob ich dafür Immobilien verkaufen muss, ist letzten Endes egal, das Geld darf oder muss fließen. Bei der Stiftung ist es anders. Die Stiftung, da gibt es keine Erbschaftssteuer. Warum? Naja, wenn ich persönlich versterben sollte, dann tritt ja keine Erbschaft ein, weil das Vermögen in der Stiftung drin ist. Aber, das ist der Punkt, worauf Sie hinaus wollten, bei der Stiftung habe ich eine sogenannte Erbersatzsteuer. Was bedeutet Erbersatzsteuer? Naja, Fiskus ist auch irgendwann draufgekommen, dass er gesagt hat, wenn die Leute alle Stiftungen haben, dann haben wir nichts mehr an Steuern, die wir bekommen. Deswegen wurde die Erbersatzsteuer eingeführt. Wie ist die geregelt? Angenommen, Sie würden Ihre Stiftung zum 01.01.24 gründen, dann wird diese Erbersatzsteuer alle 30 Jahre das erste Mal zum 01.01.54 fällig. Das heißt, an diesem Tag wird geschaut, was ist für Vermögen da, Gesamtvermögen. Dann werden Freigrenzen abgezogen. Im Moment sind das 800.000, wird früher gerechnet, wie wenn ich zwei Kinder hätte. Und auf den Überbetrag muss ich Steuern zahlen. Beginnt auch mit 7%. So, wenn ich aber weiß, dass dieser Tag kommt, der 01.01.54, dann ist es ein Tag, auf den ich hinarbeiten kann. Es gibt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, was man dann tun kann, wenn tatsächlich eine Steuer anfallen würde, wie man das gestalten kann. Aber der große Unterschied ist, es ist ein Tag, auf den ich hinarbeiten kann als Familie oder auch mit meinem Steuerberater, anders wie jetzt das Thema Erbschaft. Klar, ich kann mich vorbereiten, kann Vorkehrungen treffen, aber es ist, ich weiß ja nicht, wann ich nicht mehr bin. Also dieser Tag, den gibt es einfach nicht. Und man hofft natürlich, dass es später ist, aber man weiß es einfach nicht. So, wenn diese Erbersatzsteuer eintrifft, sagen wir einfach mal, das sind 300.000 Euro, die zu zahlen werden, ist es bei der Stiftung aber auch so, dass die Stiftung diese Zahlung nicht auf einmal machen muss, sondern die könnte theoretisch hergehen und sagen, ich stunde das Ganze und verteile es auf die nächsten 30 Jahre. Das heißt, bei 300.000 Euro wäre es so, dass jedes Jahr 10.000 Euro zu zahlen wären. Ich muss Zinsen zahlen auf das, das kommt dazu. Aber ich habe theoretisch die 290.000 Euro weiterhin zur Verfügung, mit denen ich ja wieder Erträge erwirtschaften kann. So. Gut, jetzt zu der Frage, wie wir an das Geld rankommen. Also erstmal ganz kurz eine Zwischenbilanz zu ziehen. Insgesamt ist ein Punkt, mit dem ich, wo ich nachdenken muss, ist es vielleicht besser, die Kontrolle über das Geld zu haben, anstatt tatsächlich das Eigentum und das Vermögen. Also muss dort mein Name draufstehen oder reicht es mir vielleicht auch, wenn ich das Ganze kontrolliere. Und der zweite Punkt ist minimale Auszahlung statt maximale Auszahlungen. Kann ich mich damit anfreunden, dass ich mir nicht ein Geschäftsführergehalt von 100 oder 150.000 Euro zahlen muss, sondern ich das vielleicht anders lösen kann. Bevor wir zu der nächsten Folie kommen, wo es dann darum geht, wie ich an das Geld komme, eine Frage in die Runde, wer hat denn von euch Kinder? Okay. Und wer hat Kinder, die noch nicht arbeiten?
Die Oma hat ohne nichts mehr. Wir sind ohne Influencer.
Okay, wunderbar. So. Welche Möglichkeiten habe ich? Im Grunde gibt es vier Möglichkeiten, wie ich privat an Geld komme. Möglichkeit 1 ist, ich kann mein Gehalt zahlen. Wenn ich Vorstand der Stiftung bin, könnte ich theoretisch hergehen und mir ein Gehalt zahlen. Beim Gehalt sollte man insgesamt immer darauf achten, auch wenn ich ja noch ein operatives Geschäft habe, dass das Gesamtgeld, was ich über ein Gehalt beziehe, steuerlich so gewählt ist, dass ich möglichst wenig Einkommensteuer zahle. Also ich habe das Beispiel gerade gesagt, es bringt nichts, wenn ich mir ein Gehalt von 150.000 Euro zahle, dann hat die Verlagerung von dem operativen Geschäft in die Stiftung überhaupt gar keinen Mehrwert, weil ich es ja dann einfach wieder mit der Einkommensteuer versteuern darf. Macht wenig Sinn, das so zu tun. Der zweite Weg ist Darlehen. Und mit einem Darlehen kann ich wunderbare Sachen machen. Ein, zwei Punkte will ich dazu kurz sagen. Und zwar, angenommen, ich habe mein Vermögen in die Stiftung reingebracht, aus dem operativen Geschäft die Gewinne nach oben verlagert und habe die Gewinne jetzt in meiner Stiftung drin. So, dann muss ich mit dem Geld ja irgendwas tun. Wir hatten ganz am Anfang das Beispiel, wo der Unternehmer gesagt hat, er will privat eine Kapitalanlage, also eine Immobilie kaufen und die dann vermieten. So, wenn wir jetzt das Vermögen in der Stiftung drin haben, kann ich hierher gehen und sagen, privat leihe ich mir von der Stiftung Geld. Sagen wir, es ist eine kleinere Wohnung für 200.000 Euro, die vermietet ist. Was kann ich tun? Naja, ich mache mit der Stiftung einen Darlehensvertrag über 200.000 Euro. Was passiert? Das Geld fließt zu mir raus. Diese 200.000 Euro Geldfluss zu mir ist steuerlich neutral, weil es ist ja ein Darlehensvertrag. Auf dem Darlehen muss ich keine Steuern zahlen. Dann habe ich diese 200.000 Euro zur Verfügung, um eine Immobilie kaufen zu können. Jetzt vereinbare ich mit der Stiftung zum Beispiel Darlehensvertrag, marktübliche Zinsen. Das muss auch sein. Ist aber nicht halb, ja, ist halb so wild, weil im Grunde ist es die linke Tasche, rechte Tasche. Also ich schiebe die Zinsen da rein. Stiftung muss es dann versteuern, aber im Grunde zahle ich die Zinsen an meine eigene Stiftung. So, Aber ich habe jetzt diese 200.000 Euro zur Verfügung und kann jetzt hergehen und mit der Stiftung ja vereinbaren, dass dieser Betrag nicht monatlich getilgt wird, sondern dass es ein endfälliges Darlehen ist und ich das Ganze nach 10 Jahren zurückzahle. Warum sollte ich das tun? Naja, in Deutschland haben wir noch die Situation, dass wir nach 10 Jahren Immobilien steuerfrei verkaufen können. Das heißt, die Gewinne, die wir aus dem Verkauf sozusagen generieren, sind steuerfrei. Das zu können, gibt uns ja nur dann einen Vorteil, wenn ich es auch wirklich tue. Also nur zu wissen, dass ich diese Immobilie hier mit einem Gewinn von 200.000 Euro verkaufen kann, davon kann ich ja nicht abbeißen. Davon habe ich ja nicht wirklich einen Vorteil. Das bringt ja nur was, wenn ich das wirklich mache. Aber warum wird es oft nicht gemacht? Ja, zum einen, weil es sich vielleicht um eine gute Immobilie handelt. Sagt man, die ist vielleicht ordentlich vermietet, die hat einen super Standort, die entwickelt sich im Wert. Ich will die gar nicht loswerden, ich will die eigentlich behalten. Was kann ich also machen? Naja, ich gehe nach 10 Jahren her und verkaufe diese Stiftung jetzt nicht an irgendeine fremde dritte Person, sondern nach 10 Jahren verkaufe ich diese Immobilie an meine Stiftung. Jetzt ist sie vielleicht im Wert gestiegen von 200 auf 300.000 Euro. So, was bedeutet das? Jetzt schulde nicht ich der Stiftung 200.000 Euro, sondern jetzt schuldet die Stiftung mir 100.000 Euro, die Differenz von dem, was ich hier geschuldet habe.
Jetzt habe ich eine Frage.
Ja.
Ist die Stiftung kreditwürdig, die wo meine Immobilie abkauft?
Naja, sie hat ja vorher das Geld geliehen. Das heißt, 200.000 waren ja schon da und letzten Endes ist ja nur 100.000 Euro Differenz. Und wenn das 10 Jahre ja zeitlich ist, dann sollte in der Stiftung auf jeden Fall auch, es muss Geld da sein, klar, sonst funktioniert es nicht. Ja. Aber das ist der Sinn und Zweck eigentlich davon. Ja. So, was bedeutet das jetzt? Diese 100.000 Euro, die ich sozusagen bekomme, sind für mich steuerlich frei. Ob ich die mir auf einmal zahlen lasse oder ob ich mit der Stiftung vereinbare, dass wir eine Kaufpreisrate machen und ich pro Monat 1.000 oder 2.000 Euro bekomme, ist letzten Endes wurscht. Beides ist steuerlich frei. Und was passiert auf Ebene der Stiftung? Naja, die Stiftung hat jetzt diese Mietimmobilie. Die Mieteinnahmen muss sie versteuern. Mit welchem Steuersatz? Ja, 15% Körperschaftsteuer. Die Stiftung darf aber auch neu abschreiben. Das heißt, wenn die Stiftung jetzt dieses Objekt gekauft hat für 300.000, naja, dann schreibt die Stiftung auf die 300.000 ab und ich habe vorher auf die 200.000 abgeschrieben. So, genau, das ist eine Variante, wie ich mit dem Darlehen arbeiten kann. Das Gleiche kann ich mit einem operativen Geschäft tun. Wenn ich sage, ich habe dort die Liquidität entzogen und habe das in die Stiftung geschoben, muss aber unten eine Investition tätigen, dann kann ich das auch mit einem Darlehen lösen und sage, ich schiebe die Liquidität wieder runter, habe das unten, die Zinsen als Betriebsausgaben anzusetzen, die Zinsen fließen hoch in die Stiftung, müssen oben versteuert werden, aber im Grunde habe ich unten wieder das Geld zur Verfügung, um mit ihm arbeiten zu können.
Gut. Frage, wenn jetzt so viele Moslems kommen zu uns, dass wir praktisch auch eventuell mehr Frauen haben dürfen. Hätte ich jetzt vielleicht drei Frauen, die für mich arbeiten und er ist dann steuerpflichtig?
Aber was machen wollen ist, eine Familienstiftung muss ich nicht immer mit der Familie gründen. Also ich kann eine Familienstiftung auch mit Freunden gründen, da habe ich dann ein Problem mit der Schenkung, muss ich aufpassen. Aber theoretisch, wenn das alles Ihre Freundinnen wären, dann könnten Sie die auch an Ihrer Stiftung beteiligen. Das ist gut, aber mit deinen Freunden dabei.
Aber ich habe noch eine Frage.
Ja.
Der Punkt ist frei. Es gibt ja ähnliches Modell, wo man anstelle der Stiftung auch eine Genossenschaft vorlegt.
Ja.
Da würde mich jetzt mal interessieren, die wesentlichen Unterschiede zwischen Stiftung und Genossenschaft bei diesem Modell. Weil es aber im Gesamtkonstrukt kann ich es ja ähnlich gestalten.
Ja.
Weil sie vom Prinzip nicht nur alle Assets in die Genossenschaft rein, ne, sozusagen mal privat genutzte Assets dann auch letzten Endes an die, bin ich gestanden, Mieter meines eigenen Eigentums, bezahle Gelder an die Genossenschaft, habe auf der anderen Seite Einnahmen aus operativen Geschäft oder aus Mieteinnahmen, wo ich dann das wieder als Ausgaben dagegen rechnen kann, ne,
ja.
Und eigentlich ähnlich steuerlich behaftet bin. Ne.
Ja, eine Genossenschaft kann man tatsächlich auch als Alternative sehen, ja. Ist ähnlich zu handhaben, wie Sie es gerade gesagt haben, ja. Muss man tatsächlich im Einzelfall prüfen, was dann besser ist, aber es ist eine gute Alternative.
Kann man auch Kombination aus Genossenschaft
und geht auch. Wir haben auch schon Kombinationen gehabt aus der Familienstiftung und einer gemeinnützigen Stiftung, sowas kann auch Sinn machen, aber es ist ein guter Punkt, ja. Okay, nochmal kurz zu dem, wie ich privat an Geld komme. Die nächste Möglichkeit ist, Thema Ausschüttungen. Ausschüttung ist ja grundsätzlich etwas, was ich bei der GmbH an Anteilseigner machen kann. Wir haben vorhin gelernt, bei der Familienstiftung kann ich Ausschüttungen an die Begünstigten vornehmen, was letzten Endes meine Familie darstellt. So, was kann ich also tun? Ganz am Anfang sind wir darauf eingegangen, dass die linke Seite ja die Möglichkeit gibt, dass ich bis zu 10.000 Euro, bisschen mehr tatsächlich auch, pro Jahr steuerlich vereinnahmen darf und darauf keine Steuern zahlen. So, was könnte ich jetzt tun? Naja, wenn in meiner Familienstiftung ja auch meine Kinder begünstigt sind, könnte ich hergehen und an meine Familienmitglieder, an meine Kinder bis zu 10.000 Euro jeweils ausschütten, was steuerlich gesehen komplett frei ist. Was ich mit dem Geld dann tue, ob ich damit mit der Familie in Urlaub fahre, die Terrasse neu pflaster, das Geld auf die Seite lege für die Kinder, die Sportaktivitäten davon finanziere, ist im Grunde egal, weil ich die Möglichkeit habe, bis zu 10.000 Euro steuerfrei rauszubekommen. Also gerade wenn ich Kinder habe, die noch nicht arbeiten, dann habe ich über das Thema Ausschüttung eine wunderbare Möglichkeit, um sozusagen privat an Geld zu kommen und das steuerfrei tun kann. So, auch später mal, wenn man sagt, man ist im Rentenalter und hat vielleicht das operative Geschäft verkauft und hat sonst keine hat sonst wenig Einnahmen aus dem Gehalt beispielsweise, also wenig auf der linken Seite der Einkommensteuer, dann könnte ich mit der Ausschüttung auch hergehen und sagen, ich stelle um auf das Teileinkünfteverfahren, was dann dazu führen würde, dass ich nicht diese 25% Kapitalertragsteuer zu zahlen hätte, sondern ich könnte zum Beispiel hergehen und sagen, 100.000 Euro habe ich als Ausschüttung, ich will das Teileinkünfteverfahren, das bedeutet 60% muss ich versteuern, 40% nicht. Auf die 60% wären in dem Fall 60.000 Euro, kann ich noch Werbungskosten und Sonderausgaben abziehen. Das heißt, ich müsste ungefähr 50.000 Euro versteuern und da zahle ich dann ungefähr 8.000 Euro Steuern drauf. Das wäre eine Alternative, wie ich das später machen kann mit den Ausschüttungen, wenn es in die Rentenphase geht. Ja?
Ich habe eine Frage zu dem, was du vorher gesagt hast, ob ich das richtig verstanden habe. Also ich mache Ausschüttung,
ja,
aber eigentlich für meinen täglichen Bedarf.
Ja.
Also für die Kinder.
Für die Kinder.
Zum Beispiel für die Kinder. Muss es dann auf dem Konto der Kinder auch ankommen? Ja. Das ist ja wieder Kacke. Weil wenn ich in Urlaub fahre, das mein Bruder sagt, mit dir wollte ich nicht in Urlaub fahren,
das war ja auch mit. Da kommt es natürlich auf den Familienzusammenhalt drauf an, würde ich mal sagen, wie man das gestaltet. Aber klar, es muss bei den Kindern ankommen, es darf nicht auf mein Konto landen. Okay. Sonst habe ich beim Finanzamt das Thema. Okay, der letzte Punkt, Verkauf, Vermietung von Vermögensgegenständen. Auch das ist eine wunderbare Möglichkeit, mit der ich arbeiten kann. Danke. Ja, auch der Punkt Verkauf von Vermietung und Verkauf und Vermietung von Vermögensgegenständen ist eine Möglichkeit, mit der ich arbeiten kann. Angenommen, ich habe in meinem Privatbesitz eine tolle Uhr, ja, dann könnte ich ja theoretisch hergehen, wenn ich sage, ich brauche Liquidität und ich will aber die Uhr nicht loswerden, was könnte ich tun? Ja, ich könnte diesen Vermögenswert an meine Stiftung verkaufen, dann kriege ich sozusagen Barmittel raus, habe das Geld zur Verfügung. Und ob ich diese Uhr dann weiterhin trage, was im Sinne der Stiftung wäre, die sollte die Familie unterstützen, da hat der Vorstand der Stiftung bestimmt nichts dagegen. Also das kann ich auch tun. Wir hatten da auch mal einen Fall mit einem Unternehmer, der hat sich aus der GmbH über eine gewisse Zeit immer wieder Darlehen geben lassen und hat damit wunderschöne Autos gekauft. Richtig tolle Oldtimer. So, irgendwann kam dann der Steuerberater zu ihm und hat gesagt, wir müssen das Geld wieder zurückführen in die GmbH, weil das, was wir dort angesetzt haben als Zinsen und die Situation das einfach nicht mehr hergibt, dass wir das so machen. So, was hätte er machen müssen? Er hätte seine schönen Autos verkaufen müssen. Aber das wollte er nicht, weil er die wunderschön fand und an denen hängt. Was hat er getan? Naja, er hat seine Autos an die Stiftung verkauft, sozusagen das Geld wieder rausgeholt aus der Stiftung und hat dann mit dem Geld, was er von der Stiftung bekommen hat, die Darlehen von der GmbH wieder getilgt. Ist auch eine Möglichkeit, was man tun kann. Genau, im Grunde habe ich diese vier Möglichkeiten und ich muss im Einzelfall prüfen, was ist sozusagen die Mittelverwendung, also wofür will ich es hernehmen und wie kriege ich es dann raus. Was ich nicht machen sollte, brauche ich glaube ich nicht erzählen, ist, mir ein Darlehen zu geben, über 30.000 Euro mit dem Geld dann in Urlaub zu fahren. Weil dann habe ich die Thematik danach, dass ich zwar die Schulden noch habe, aber das Geld eben weg ist. Dafür ist es nicht gedacht. Gibt es andere Wege, die ich dafür nutzen kann. Genau, vielleicht noch ein kleiner Schwenk zum Thema gemeinnützige Stiftung. Wir hatten auch einen Unternehmer, der eine GmbH und Co. KG hatte, in dieser GmbH und Co. KG ein Grundstück für 1 Million gekauft hatte, das 3 Jahre später verkauft hat. Das war eine wunderbare Situation, weil das für 5 Millionen Euro verkaufen konnte. So, das heißt aber auch ein Gewinn von 4 Millionen Euro. Auf 4 Millionen Euro Gewinn zahle ich 45% Steuern. Das heißt, fast 2 Millionen Euro sind tatsächlich an Steuern zu zahlen gewesen. Und da haben wir es dann im Nachhinein tatsächlich so gemacht, dass er nicht nur eine Familienstiftung gegründet hat, sondern auch eine gemeinnützige Stiftung. Die gemeinnützige Stiftung mit dem Stiftungszweck Denkmalschutz. Was hat er dann gemacht? Er ist verheiratet, hat an diese gemeinnützige Stiftung 2 Millionen Euro gespendet. So, über diese 2 Millionen Euro hat er eine Spendenquittung gekriegt. Die Spendenquittung hat er in seiner Einkommensteuer angesetzt, über die 2 Millionen. Hat da erstmal die Steuerlast gesenkt. So, Punkt 1. Jetzt hat er natürlich diese 2 Millionen Euro in der Stiftung drin, in der gemeinnützigen Stiftung. Gemeinnützige Stiftung, steuerlich super, aber es ist schwierig, da wieder ranzukommen. Aber der Zweck der Stiftung war ja der Denkmalschutz. Was hat er also gemacht? Aus dem Vermögen heraus ist eine Immobilie gekauft worden, er hat eine denkmalgeschützte Immobilie. So, dann ist er in diese denkmalgeschützte Immobilie eingezogen und hat sich, also hat der gemeinnützige Stiftung eine Miete gezahlt, weil er ja in dieser Immobilie drin wohnt. So, diese Mieteinnahmen, steuerlich frei bei der gemeinnützigen Stiftung, müssen aber für den Stiftungszweck verwendet werden. Ich kann nicht sagen, das schütte ich an mich selber aus und mache Halligalli damit. Nee, das muss für den Stiftungszweck verwendet werden. In dem Beispiel ist der Stiftungszweck aber der Denkmalschutz. Das heißt, er hat das Geld dafür verwendet, um die Immobilie in Stand zu halten. Das ist eine Möglichkeit, wie man es tun kann. Auf seiner persönlichen Ebene hat er fast 1 Million Euro Steuern gespart. Auf Ebene der gemeinnützigen Stiftung ein Konstrukt, mit dem er ganz gut hantieren konnte. Also solche Themen gibt es auch. Im Grunde, ob sowas Sinn macht oder nicht, da gibt es keine Pauschalantwort drauf. Man muss tatsächlich im Einzelfall prüfen, ob sowas Sinn macht oder nicht. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist nichts, was man so nebenbei macht, wo man sagt, ah, ich gründe meine Stiftung und dann leg mal los. Nee, das ist mit Arbeit verbunden. Ich muss auch in der Satzung das wirklich so definieren, dass es für meine Familie oder für das, was ich damit erfüllen will, auch passt. Aber es ist eine Möglichkeit, über die man mal nachdenken kann. Und nochmal ganz kurz zum Gründungsverlauf. Ich brauche natürlich ein Grundstückvermögen. Das heißt, die Stiftung muss mit Geld ausgestattet werden, was nicht Barmittel sein müssen, sondern können auch Sachwerte sein, damit sie ihren Stiftungszweck auch erfüllen kann. Aber auch das kann man tatsächlich, muss man prüfen, ob das Sinn macht, so eine Konstruktion oder eben nicht. Da gibt es keine Pauschalantwort drauf. Genau, ganz wichtig, wenn man sowas mal prüfen lassen will, geht es darum, dass man den richtigen Partner dafür wählt. Ich habe sie nochmal aufgelistet. Es gibt tatsächlich operative Steuerberater. Das ist dem, was man in aller Regel privat, auch zu, also nicht privat, sondern im Unternehmen hat. Dem will ich mit diesem Thema nicht betrauen, sondern es geht wirklich darum, dass ich sage, wenn ich das angehen will, sollte ich mir einen strategischen Steuerberater suchen, der sich auf sowas spezialisiert hat, weil das nichts ist, was ich einfach so nebenbei mache. Also wir haben zwar oft die Situation, dass der operative Steuerberater dann sagt, oh ja, lieber die Finger davon lassen, oder auch die andere Situation, dass er sagt, das können wir auch noch so nebenbei machen, aber in den meisten Fällen funktioniert das nicht, sondern wenn ich mir eine tatsächliche Strategie überlegen will, sollte ich mir jemanden suchen, die ausschließlich solche Themen machen und die sich darauf spezialisiert haben. Gut, das war's. Jawohl.
Also wir sind jetzt die Aral GmbH oder AG.
Achso, das sind wir. Also ja, wir sind keine Steuerberater, aber wir arbeiten mit Steuerberatern zusammen, die sowas tun. Wenn man sagt, man will sowas prüfen lassen, kann man das auch ohne uns machen, kann man auch mit uns machen, je nachdem, wie man das will. Mir ging es heute einfach nur darum, einen Überblick zu schaffen, was es da für Möglichkeiten gibt. Das ist eine Variante von vielen. Und ihnen einfach das Gefühl zu geben als Unternehmer, ja, wir müssen viele Steuern zahlen, aber es gibt auch Gestaltungsmöglichkeiten, die man nutzen kann, um das Gesetz, was es in Deutschland gibt, einfach für sich zu nutzen. Und das ist eine Variante, es gibt ganz viele andere auch noch, wo man darauf eingehen kann. Bei mir ging es einfach darum, heute einen kleinen Ausblick zu geben und ein Gefühl dafür, dass man auch was ändern kann in der Situation.
Ich hatte jetzt darauf gehofft, dass Sie das Ganze auch noch mit der Holding GmbH durchspielen. Das vielleicht. War so angekündigt, ja. Habe ich so verstanden.
Nee, ja, nee, vielleicht beim nächsten Mal. Also es ist ähnlich zu behandeln, ein paar Unterschiede habe ich ja gesagt. Im Grunde kommt es wirklich darauf an, also in der Prüfung geht es auch oft darum, will man denn überhaupt oder kann man sich damit anfreunden, dass das gar nicht mehr mir gehört. Denn wirklich auch viele Unternehmer, die sagen, das wollen sie nicht, sondern das soll eine GmbH sein, da sind sie trotzdem noch Anteilseigner, das ist für sie auch in Ordnung, dass da die Kosten ein bisschen höher sind. Da gibt es keine Pauschallösung, weil auch die Stiftung hat einige Nachteile in der Flexibilität beispielsweise, in der Gestaltung. Im Grunde muss man das für sich selbst prüfen und muss dann schauen, mit was man gut zurechtkommt. Aber eine GmbH ist auch eine wunderbare Möglichkeit, sowas zu tun.
Eine Frage, ja. Und in dieser Holding GmbH kann auch unten als Töchter, oder sagt ja. Man da, dann GmbH und
UKGs. Geht auch, kann ich auch tun, ja, kann ich auch machen. Gut, jawohl, ja.
Wenn Sie sowas Dienstleistung anbieten, also in Form der Beratung, ne?
Ja.
Und würde mich mal interessieren, A, Beratung und B, genereller Kostenaufwand, den man da betreibt, um so ein Modell zu konstruieren.
Ja. Also wir persönlich machen nicht die Beratung, sondern das machen die strategischen Steuerberater bei uns im Team. Darf ich auch gar nicht und will ich gar nicht machen, die Beratung. Ich bin kein Steuerberater, hatte ich ja schon gesagt. Aber im Grunde der erste Schritt ist die Prüfung. Die Prüfung ist komplett kostenlos, da entstehen keine Kosten. Nach der Prüfung wissen wir, auf Basis dessen, was die strategischen Steuerberater herausgearbeitet haben, was tatsächlich das Einsparpotenzial ist. Also auch beispielsweise, wenn ich jetzt unten keine Kapitalgesellschaft habe, sondern eine Personengesellschaft beispielsweise. Was ist das Einsparpotenzial aus der Umstrukturierung beispielsweise? In vielen Fällen geht das auch rückwirkend. Was ist das Einsparpotenzial bei der Verlagerung des Vermögens? Und dann wird auch gesagt, was ist tatsächlich der Aufwand, um sowas zu machen? So als Daumen, als Pi mal Daumen, bei einer Stiftung sagt man schon, das sind ungefähr 15.000 Euro, was die Stiftungsgründung kostet. Wenn es komplexer wird, zum Beispiel mit mehreren Stiftungen oder auch mit unteren Umstrukturierungen, kann das schon hochgehen bis das Maximale, was ich mal gesehen habe, waren 60.000 Euro. Aber das hatte auch zu einem steuerlichen Vorteil auf Jahresebene von 80.000 Euro geführt. Das heißt, das ist dann eine wirtschaftliche Frage, macht es Sinn, dieses Geld einmal in die Hand zu nehmen, für das, was ich mir laufend spare oder eben nicht.
Und wie viele Kosten hat die Stiftung im Jahr? Also braucht man einen Abschluss oder?
Stiftung braucht keinen Abschluss. Ich soll es trotzdem nicht selber machen. Also ich habe vorher darüber gesprochen, dass ich nicht finanzieren muss und auch keinen Jahresabschluss machen muss. Ich mache eine Einnahmeausgabenüberschussrechnung. Trotzdem sollte ich da schauen, dass es jemand macht, der sich damit auskennt. In unseren Fällen ist es in der Regel so, dass der operative Steuerberater mit dem strategischen zusammenarbeitet. Das heißt, es gibt dann wie so einen Übergabeprozess, wo der operative Steuerberater von dem strategischen gesagt bekommt, wie er das Konstrukt handzuhaben muss im Tagesgeschäft, sodass da auch nichts verkehrt läuft.
Und gibt es Erfahrungswerte, was die Stiftung pro Jahr kostet?
Ja, also wenn wir bei der GmbH irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegen, jetzt mal so Pi mal Daumen, sind wir bei der Stiftung irgendwo zwischen 2.000 und 4.000 Euro.
Ja? Sie reden über von mir, Sie haben es ja in dem Sinne vorgestellt. Seid Sie die Avala hier?
Ja, genau.
Wie die war nicht vor oder
ja.
Haben Sie sich gar nicht vorgestellt?
Also
namentlich schon, Firma haben Sie
nicht vorgestellt. Okay, ja.
Also von dem her, was macht sie eigentlich?
Ja, wir sind die
Avala. Das ist gut zu wissen.
Ja, natürlich. Wir machen auch Themen wie Steuergestaltung. Sowas machen wir, wie das beispielsweise. Das heißt, wir arbeiten mit strategischen Steuerberatern zusammen, die dann die Umsetzung übernehmen, die dann auch die individuelle Beratung übernehmen. Aber von denen gibt es nicht so viele in Deutschland, die dieses Thema betreuen tatsächlich. Und ja, aber nicht so viele wie operative. So, und wir arbeiten mit denen zusammen und machen zum Beispiel das. Wir machen darüber hinaus auch betriebliche Mitarbeiterförderprogramme. Das heißt, ja, BRV, BKV steuerlich so optimieren, dass es auch passt und das, was da rumkommt. Ja, das ist unser Themenschwerpunkt.
Das seid ihr drei, oder? Ja, AG, oder? Ich frage jetzt das einfach mal so
blöd. Ja.
Das seid ihr drei.
Ja. Also es gibt noch mehr.
Expertise berufliche?
Ja. Ich habe früher mal in der Bank gelernt, habe dann Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Steuern und Finanzen und bin jetzt seit 4 Jahren Mitvorstand bei der Aval AG. Ich habe noch einen Seniorpartner, der ist 79 und betreibt das Geschäft seit 33 Jahren.
Wo ist das?
Das ist in Bad Tölz. Genau, mein Seniorpartner, der gibt es bloß seit Sonntag nicht mehr, der ist gestorben. Genau. Ja. Na, alles gut. Deswegen stehe ich heute hier alleine. Ja. Gut. Vielleicht noch ein Punkt, warum wir dieses Thema im Rahmen von Wir stehen zusammen jetzt mit aufführen. Neben dem, dass wir diese Firma sind, machen wir auch die Organisation von den ganzen anderen Veranstaltungen. Das heißt, nur bei dem Thema ist es so, dass es eine Überschneidung gibt von dem, was wir tatsächlich als Dienstleistung machen und dass ich jetzt hier vorne stehe im Namen von Wir stehen zusammen. Bei allen anderen Themen ist nichts. Nächste Woche beim Dr. Spitzbart, damit haben wir nichts, also gibt es keine geschäftliche Verbindung zu und trotzdem machen wir das. Wir haben gesagt, da das sonst keiner macht mit den Veranstaltungen, auch die letzten Monate, machen wir das. Und ein Thema, das was wir heute besprochen haben, ist was, was unsere Dienstleistung darstellt, okay? Ja, aber ansonsten würde es im Rahmen der Initiative gar keine Veranstaltung geben. Gut, Gibt es noch Fragen dazu? Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir noch sitzen bleiben, das ein oder andere Bier zusammen trinken, uns austauschen, auch so miteinander vernetzen. Wir hatten das letzte Mal auch, der Johann hat auch gesagt, beim Otte, es geht nicht nur darum, die Informationen zu bekommen, und das kann ich nämlich auch im Internet machen, da muss ich nicht zu so einem Vortrag gehen, sondern es geht auch darum, einfach mit den Menschen sich auszutauschen, sich zu verbinden, zu schauen, wer sonst noch da ist und einfach Verbindungen zu kriegen.
Hier jetzt eine Frage. Ja. Wenn man eine bestehende Firma hat, also die läuft schon seit 20 Jahren,
ja,
ist ein gewisses Firmenkapital und Vermögen da, ein Privatvermögen. Ja, wie kriege ich das Vermögen in die Stiftung rein?
Ja, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Teil kann man über eine Schenkung machen, wobei ich da aufpassen muss, dass es nicht zu viel ist. Zum großen Teil macht man das über Teilverkäufe beispielsweise, dass ich an die Stiftung Teile der Immobilien zum Beispiel verkaufe oder auch der Gesellschaft. Aber da ist auch im Grunde, es gibt keine Pauschallösung. Man muss sich anschauen, welche Vermögenswerte sind da, wie sind die konstruiert, wer hält die und wie kriegen wir das Vermögen in die Stiftung rein. Aber das ist auch ein Punkt, wo es einfach darum geht, ja, strategische Steuerberater bitte ins Boot zu ziehen, die nichts anderes tun, weil das natürlich die Thematik ist, dass ich da keine Steuern aufschließen sollte.
Ja. Große graue Wolke.
Ja. Okay, dann wünsche ich euch erstmal allen noch einen schönen Abend. Bitte bleibt noch sitzen, es gibt wunderbares Essen. Gibt es, glaube ich, jetzt dann ab 19 Uhr. Bis dahin können wir noch ein paar Getränke trinken und uns ein bisschen austauschen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle zugehört habt und erstmal noch einen schönen Abend.
Vielen Dank.